ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Wir sind Elena Radatz und Philipp Rayon.
Hallo.
Hi. Diesmal, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, sitzen wir nicht bei uns im Studio in Karlsruhe, sondern sind deswegen diese etwas lautere Kulisse direkt vor Ort beim Deutschen Anwaltstag. Der findet nämlich seit gestern in der Stadthalle in Bielefeld statt. Das ist die größte Fachtagung der Anwaltschaft. Es gibt Fortbildungsveranstaltungen, Seminare, Netzwerktreffen. Philipp, für dich ist es ja der erste Anwaltstag. Wie ist denn so dein Eindruck bisher?
Ich finde es Wahnsinn, wie viele Menschen hier tatsächlich sind und aus wie vielen Bereichen dann doch. Ich hatte gedacht, das sind fast alles nur Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Das ist auch der Großteil der fast 1700 Gäste hier. Aber es gibt auch auffällig viele Studierende oder Referendare. Es gibt ganz viele aus der Jura-Bubble, also sowohl Journalistinnen und Journalistenkollegen von uns, aber auch auf dieser kleinen Messe, wo auch wir hier unseren Stand haben, wo Unternehmen ihre Softwareprogramme zum Beispiel anbieten. Also der Beck-Verlag ist hier, Juris ist da, andere Verlage noch, welche, die man kennt. Und es ist eine sehr lockere Stimmung. Man merkt, dass die Leute hier unter sich sind, aber trotzdem ist das Ganze auch inhaltlich sehr geprägt. Also ich finde es ganz spannend und kann es jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, vielleicht in den nächsten Jahren.
Ja, es ist natürlich auch das Event, wo man sich rund um alles rechts- und berufspolitische Themen und Neuerungen austauscht hier. Großes Thema natürlich auch in der Anwaltschaft wird immer konkreter der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Berufsalltag. Deswegen wahrscheinlich auch das diesjährige Motto digitale Welten, dachte ich mir. Aber wir haben tatsächlich kurz, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, nochmal mit der Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Anwaltvereins gesprochen, nämlich Dr. Silvia Ruge. Warum es denn eben zu diesem Motto kam und auf welche Veranstaltungen man dadurch Wert legt?
Ja, also an der digitalen Transformation kommt ja keiner vorbei. Wir müssen uns dem Thema widmen und wir wollen es auch beleuchten, sowohl von den Chancen her als auch für die Risiken. Das ist ja tatsächlich ein echter Change-Prozess für alle Beteiligten, eigentlich für die gesamte Gesellschaft. Es wandelt sich im Moment, wandeln sich die ganzen Arbeitsabläufe, die Kommunikation sowohl mit den Gerichten als auch mit den Mandanten. Eben weil es den Arbeitsalltag der Anwälte und auch in der Justiz derzeitig stark verändert, war das unser Kernthema.
Das ist also erstmal die offizielle Sicht des Anwaltvereins. Vielen Dank der Hauptgeschäftsführerin, Dr. Silvia Ruge. Aber was sagen denn eigentlich die rund 1700 Besucherinnen und Besucher hier? Wir haben natürlich nicht mit allen gesprochen, das würden wir nicht schaffen, aber mit einigen, was Sie zum Einsatz künstlicher Intelligenz in Ihrem Anwaltsalltag halten und möglicherweise, ob Sie davon auch schon Gebrauch machen.
Hängt ja schon davon ab, was man unter KI alles versteht. Also technischer Einsatz an sich wunderbar. Wäre toll, wenn das auf allen Seiten funktionieren würde. Nicht nur für die Anwaltschaft vorgegeben würde, sondern auch für die Behörden und Gerichte überall. Jetzt KI unterstützend, dass die einem sowas vorformulieren soll, da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Aber ich sag mal, für Recherche ist ja auch immer schon mal ganz viel KI mit dabei.
Also ich nutze schon KI natürlich auch im anwaltlichen Bereich, aber muss auch sagen, relativ eingeschränkt. Ich glaube, die Ingenieure unterschätzen die Schwierigkeit und die Komplexität des Rechts und umgekehrt die Juristen überschätzen die technischen Möglichkeiten, bei allem Fortschritt natürlich. Aber insofern glaube ich, dass das zwar sehr wichtige Tools liefern wird und die Arbeit auch erleichtert wird, aber ich glaube, der menschliche Verstand ist für die Durchdringung von Recht nach wie vor und auch in Zukunft immer das Maßgebliche.
Jeder von uns nutzt KI, ob wir es wissen oder nicht. Mittlerweile gibt es die kleinen Alltagshelfer, die durchaus auch etwas mit KI zu tun haben. Noch wissen wir es vielleicht nicht, aber KI wird unumgänglich sein. Wir werden damit zu tun haben. Jeder von uns wird es jeden Tag benutzen und es wird uns helfen und weiterbringen.
Ich nutze in der Anwaltspraxis die KI überhaupt nicht. Ich fand erstmal heute ganz wichtig, dass Frau Kindermann auch gesagt hat, wir sind Menschen, die mit Menschen arbeiten. Und deswegen bin ich auch ganz kritisch gegenüber dem ganzen Thema mit so Videokonferenzen in so einem Strafprozess. Man muss die Menschen sehen, man muss ihnen in die Augen schauen können. Man muss auch so einen Duft eines Menschen wahrnehmen, wenn er sehr nervös wird, wenn er also schwitzt. Ja,
das sind durchaus, würde ich sagen, fast sehr viele kritische Stimmen, was die Nutzung von künstlicher Intelligenz angeht. Also zumindest bis jetzt.
Es gibt absolut Vorbehalte, bis hin dazu, dass einige der Menschen, mit denen wir gesprochen haben, offenbar den Geruch des Gegenüber noch gerne riechen möchten. Das ist etwas, worauf ich tatsächlich gerne auch verzichten kann. Aber trotzdem, es gibt natürlich eine Menge KI-Tools. Mhm. ChatGPT ist bei allen im Munde schon seit den letzten anderthalb Jahren. Und das ist etwas, was auch die Anwaltschaft zunehmend nutzen könnte. Und es gibt auch noch viel mehr Programme. Ich habe eigentlich noch nicht so eine richtige Vorstellung, was das aber genau bedeutet im Anwaltsalltag. Wie ist es denn da bei dir, Elena?
Es ist tatsächlich so, ich arbeite ja auch zum Teil noch als Anwältin und frage mich da schon, wie man die KI vor allem fehlerfrei nutzen kann. Also ich hätte jetzt noch Vorbehalte, was Schriftsätze angeht, definitiv Sachverhalte, dann natürlich die ganzen berufsrechtlichen Fragen und vor allem der Datenschutz. Aber wir zwei, wir kennen uns da tatsächlich auch viel zu wenig aus, was die Anwendung von künstlicher Intelligenz angeht, gerade in der Berufspraxis. Deswegen haben wir uns zwei Gesprächspartner gesucht, die jetzt schon recht tief drin sind im Thema Nutzung von KI im Anwaltsberuf. Natalia Schomerus ist Legal Tech Specialist bei CMS, hat einen wahnsinnig, finde ich, beeindruckenden Lebenslauf, schon vor ein paar Jahren ein Startup gegründet, nach dem juristischen Studium an der Bucerius Law School. Freut mich, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit genommen haben, Frau Schomerus.
Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt natürlich erstmal, bevor wir zum zweiten Gesprächspartner kommen, die ganz allgemeine Frage. Was ist denn eigentlich KI?
KI ist ein Überbegriff, unter denen sehr viel fällt, übrigens auch sehr viel mehr als generative KI. Also heute, wenn man heute über KI spricht, dann denkt man meistens an ChatGPT. Mhm. Vor 5 Jahren, wenn ich über KI gesprochen hätte, wäre die Assoziation wahrscheinlich das selbstfahrende Auto gewesen. Und tatsächlich ist das alles KI, aber es sind sehr viele unterschiedliche Arten von KI. Mhm. Als Untergruppe von KI und nochmal Zwischen- und Übergruppe von generativer KI gibt es zum Beispiel Machine Learning, Deep Learning. Das heißt, selbstlernende Systeme, die miteinander verknüpft sind und die aber auf unterschiedliche Weisen und auch trainiert werden und auch auf unterschiedliche Weise weiterlernen.
Das hört sich nach einem riesigen Begriff an, den wir hoffentlich heute auch ein bisschen mit Leben füllen.
In der Tat. Mit dem Thema KI und IT und auch IT-Recht hat auch unser zweiter Gesprächspartner ganz viel zu tun im Berufsalltag. Das ist Carsten Bartels. Er ist Partner bei HK2 Rechtsanwälte und auch vor allem Vorsitzender der DAVID, der Arbeitsgemeinschaft für IT-Recht im Deutschen Anwaltsverein. Herr Bartels, vielleicht mal ganz kurz zu Ihrer Funktion als Vorsitzender der DAVID. Das ist ja auch das Gremium, was sich mit dem Fachanwalt IT-Recht auseinandersetzt. Was macht so ein IT-Rechtler? Da geht es ja gar nicht so sehr um KI, sondern mehr um die Beratung.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. IT-Rechtler ist in der Regel ein Querschnittsmateriebearbeiter. Der IT-Rechtler, die IT-Rechtlerin versucht, die Sachverhalte, die mit einem technischen Zusammenhang daherkommen, aufzulösen, welche Gesetze, welche Regularien betroffen sind, um dann dafür eine Lösung zu bauen. Mal sind es Rechtskonformitätsprüfungen, mal ist es der Gerichtsprozess, mal sind es Vertragsverhandlungen oder eben AGB. Aber das ist die Erwartung an einen IT-Rechtler, den technischen Zusammenhang zu verstehen und die Einordnung in das Recht vorzunehmen.
Was ich spannend finde, dass der Bereich der IT-Anwälte, also die DAVID, die Arbeitsgemeinschaft im Deutschen Anwaltverein, anders als viele andere Arbeitsgemeinschaften oder ich glaube sogar fast alle, nicht schrumpft, sondern eher wächst oder konstant bleibt. Woran liegt das?
Das ist eine gute Frage, die ich wahrscheinlich nicht ganz eindeutig beantworten kann. Aber wir beobachten, dass die Anwaltschaft in den letzten Jahren immer kleiner wird, aus verschiedenen Gründen. Das bedeutet auch, dass viele der hergebrachten Rechtsgebiete, wenn sie verkörpert sind, in den Arbeitsgemeinschaften des Deutschen Anwaltvereins eben auch eher kleiner werden. Wir können unsere Mitgliederzahl, wir sind so ungefähr 800 Mitglieder, einigermaßen stabil halten, was uns freut. Aber uns würde es natürlich freuen, wenn wir auch deutlich wachsen würden, denn auch 800 Mitglieder sind natürlich objektiv viel zu wenig, wenn man sich überlegt, welche Aufgaben in der Bundesrepublik zu bewältigen sind im Rahmen der Digitalisierung und der dazugehörigen Rechtsberatung. Wir haben insgesamt knapp 170.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte und ca. 2.300 davon machen nachweislich freiberatend IT-Rechtsberatung. Das ist schon sehr wenig.
Sehr interessant. Wir wollen uns heute aber ja vor allem mit dem Thema KI im Anwaltsberuf beschäftigen. Wir haben uns den Titel ausgesucht mit ChatGPT zum Top-Anwalt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und das würden wir gerne mal zum Anlass nehmen, um zu fragen, wie die künstliche Intelligenz jetzt schon im Anwaltsberuf eigentlich eingesetzt werden kann und auch schon wird. Vielleicht Frau Schomerus aus Ihrer Perspektive.
Also wir bei CMS nutzen KI auf vielfältige Weise und auch schon seit vielen Jahren. Also auch schon vor generativer KI haben wir KI beispielsweise im Zusammenhang mit Klauseln genutzt, andere maschinenlernende Software bei uns schon eingesetzt. Aber natürlich sind auch die generativen KI-Modelle für uns unheimlich wichtig. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das eine ist, dass wir uns sehr viele Tools anschauen. Wir versuchen, möglichst mehrgleisig zu fahren. Also selbst wenn wir einzelne Tools schon einlizenziert haben oder sogar selbst entwickelt haben, wir haben beispielsweise ein eigenes KI-Sprachmodell entwickelt, schauen wir uns trotzdem weiterhin an, was es auf dem Markt allgemein gibt. Die Entwicklungen sind so schnell derzeit, dass sich persönlich denke und auch wir als Kanzlei strategisch denken, dass es der falsche Zeitpunkt wäre, sich auf eine Sache zu fokussieren. So ähnlich sieht es auch mit den Use Cases aus. Das heißt, wir kommen dort sowohl bottom-up als auch top-down. In
was heißt
Kanzlei?
Das? Was sind Use Cases und was ist Bottom-up und Bottom-down?
Also, ja, alles sehr neudeutsch. Also bei den Anwendungsfällen, bei den KI-Anwendungsfällen ist es so, dass wir auf der einen Seite versuchen, die ganze Kanzlei zu KI allgemein zu trainieren und zu generativer KI zu trainieren. Das geht von den Assistenzen bis in die Partnerschaft und umfasst tatsächlich alle auf verschiedenen Wegen, Präsenzveranstaltungen, Online-Webinare und so weiter. Und daraus hoffen, dass, wenn dieses Verständnis erstmal so in die Kanzlei gekommen ist, dann auch ganz viele Beispiele aufkommen von den Usern selbst, also von den NutzerInnen auf der anderen Seite, die dann an uns als Legal Tech herantreten und Vorschläge unterbreiten, wo man eigentlich KI für ihre Arbeit nutzen könnte. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch zu antizipieren und uns vorzustellen, was ihre Arbeit ist. Und auf der Basis Tools schon mal anzuschauen, einzulizenzieren und dann auch durch Schulungen diese Tools an die Person heranzuführen.
Herr Bartels, was ist das Ihrer Erfahrung nach ganz konkret? Wo kann ich in einer Kanzlei schon jetzt sinnvoll KI einsetzen?
Sinnvoll können wir derzeit KI-Tools da einsetzen, wo es um Zusammenfassungen geht, Auswertungen geht, eine Vorstrukturierung von Dokumenten in klassischer Textform, Vorstrukturierung und da Vorentwürfe von Präsentationen zum Beispiel, kann man auch wunderbar machen. Und wenn man die Informationen befreit von mandatiellen Inhalten, damit meine ich Texte, aus denen nicht hervorgeht, um wen es konkret geht, dann kann man damit auch schon weitestgehend versuchen, Entwürfe von Schriftsätzen etc. zu gestalten. Die muss man allerdings dann nochmal einem nicht nur leichten Review unterziehen, sondern einer kompletten Prüfung. Aber es kann ein erster Schritt sein, es kann eine Annäherung sein und damit auch eine Arbeitserleichterung.
Ich gehe mal ganz kurz dazwischen, nur falls ihr euch wundert und jetzt erst bei diesem Podcast dazu gekommen seid. Wir sind hier beim Deutschen Anwaltstag. Es ist sehr laut, absichtlich, weil wir nämlich hier mittendrin stehen und einen Stand haben, mitten auf dem Deutschen Anwaltstag in Bielefeld und unsere zwei Gäste, Frau Schomerus und Herrn Bartels. Und wir reden über KI. Ja, es ist total spannend, was Sie erzählen, was ich mich ja frage. Ich arbeite auch als Anwältin teilweise. Wird es irgendwann so weit sein, dass man in die KI einen Sachverhalt eingibt? Und er spuckt mir eine komplette Klageschrift aus.
Das wird möglich sein. Es gibt schon KI-Tools, die da sehr, sehr dicht rankommen. Claude zum Beispiel ist da schon sehr, sehr weit. Und mit Claude kann man auch da schon deutlich besser arbeiten als mit ChatGPT. Aber wann es soweit sein wird und wie groß dann noch die Fehlerquote sein wird, vermag ich nicht zu sagen. Wir sind, glaube ich, alle überrascht von der Geschwindigkeit der Entwicklung der Tools und der technischen Möglichkeit. Und ich würde es für mich jedenfalls als unseriös empfinden, jetzt zu wissen, in welchen Stagen, in welchen Zeiträumen die Tools wie weit sind. Aber wenn ich mir technische Berichte und Prognosen anschaue, dann geht man davon aus, dass dieses Jahr vielleicht nicht mehr, nächstes Jahr wahrscheinlich Super-KIs an den Start gehen, wo verschiedenste Ebenen von KI-Systemen quasi in Reihe geschaltet werden, wenn ich das mal so laienhaft sagen darf, untechnisch, und ihre Potenziale zusammentun und damit eben nicht nur Einzelaufgaben lösen, sondern verkettete Aufgaben lösen und nicht nur quasi Textergebnisse produzieren, sondern die Aufgaben auch tatsächlich in der Lage sind, umzusetzen. Und wenn man der Fantasie ein bisschen freien Lauf lässt, dann wird da noch deutlich mehr rauskommen als der Entwurf von Texten. Warum soll nicht in der Zukunft eine Kanzlei telefonisch so betrieben werden, dass Anrufe von der KI durchgeführt werden? Oder warum soll ich noch demnächst jemanden als Mensch dafür beschäftigen, Termine auszumachen? Das können die Maschinen untereinander wahrscheinlich jetzt schon besser, aber eben noch nicht in der Praxis, in verschiedenen Anwendungen.
Frau Schomerus, vielleicht etwas zugespitzt gefragt auch, wäre es jetzt schon möglich, dass ich einen Sachverhalt bei ChatGPT eingebe und dann am Ende eine Klageschrift rauskriege, die ich mir auch nicht 1:1 abschicken kann, aber die zumindest mir eine gute Orientierung gibt? Also wenn ich zwar Volljurist bin, aber bislang so meine Probleme hatte mit der Klageschrift, kann ChatGPT mir dabei helfen und welche Herausforderungen gibt es da vielleicht auch?
Also es kommt zunächst mal auf den Sachverhalt an. Wenn es ein einfacherer Sachverhalt ist, dann könnte das ChatGPT schon heute, dann könnten das auch andere Sprachmodelle wie eben Claude, dann können das auch juristische Tools, die da nochmal oben drauf sind, also sowas wie HW zum Beispiel oder andere, die es in dem Bereich gibt. Wir nutzen das auch beispielsweise und sehen das auch massiv schon bei Massenklageverfahren. Übrigens auch nicht nur auf Seiten der Anwaltschaft, sondern auch auf Seiten der Justiz sind da längst KI-Systeme im Einsatz. Denn bei Massenklageverfahren hat man viele Sachverhalte, die sich dann doch so deutlich ähneln, dass man da auch mit KI arbeiten kann. Es kommt also sehr darauf an, wie nischig der Sachverhalt ist, wie komplex er ist, wie sehr er anderen Sachverhalten, wie nahe er anderen Sachverhalten steht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel übliche Klausurfälle aus den ersten Semestern im Jurastudium eingebe mit einem guten Prompt, da bekomme ich auf jeden Fall eine fertige Klausurlösung raus und das ist mit Sachverhalten und Klageschriften nicht ganz anders. In Deutschland haben wir da besondere Herausforderungen trotzdem. Das eine ist, dass wir insgesamt viel zu wenig juristische Daten online verfügbar haben, mit denen Modelle trainiert werden können. Es sind unter 3% der Urteile in Deutschland digitalisiert. Selbst die Daten, die überhaupt digital irgendwo verfügbar sind, sind meistens hinter einer Schranke oder anders urheberrechtlich geschützt und nicht für Modelle zugänglich. Das ist ein Riesenproblem. Also für sowas wie Klageschriften bräuchte man erstmal Klageschriften, um ein Modell zu trainieren. Und wenn die alle nur bei den Einzelanwälten, Anwältinnen zu Hause in der Schublade liegen, dann kommen wir da natürlich alle nicht ran. Und das zweite ist, insbesondere die Modelle, die aus den USA kommen, sind für uns in Deutschland auch nicht uneingeschränkt nutzbar. Also das Thema Geheimnisschutz, Mandantenname wurde gerade schon so ein bisschen angedeutet. Und das ist einer der essentiellen Punkte. Es ist nicht so leicht für uns, deutsche juristische Daten in die Modelle von US-Anbietern reinzugeben. Also schon die 43 Brau, 203 StGB sind da ein Problem, auch jenseits des Datenschutzes.
Braucht es da dann eine Anpassung des Berufsrechts, Herr Bartels, oder welche Lösung gibt es stattdessen?
Ich glaube, dass wir keine Anpassung des Berufsrechts an der Stelle brauchen, sondern es gibt allgemeine Regeln, die ja die Interessen des Mandanten schützen sollen. Es geht darum, dass wir die Geheimnisse, die Informationen, die wir vom und durch und über den Mandanten erfahren, auch entsprechend schützen, unabhängig vom Bestand des Mandats und vom Zustandekommen des Mandats. Und da sehe ich momentan keinen Anlass daran zu rütteln. Das ist auch die Grundlage des Vertrauens im Mandantenverhältnis mit dem und gegenüber dem Anwalt und der Anwältin, sich darauf verlassen zu können, dass die Daten auch dann in guten, treuen Händen sind, wenn der Anwalt, wenn die Anwältin entsprechend sich der Nutzung von IT bedient. Und das haben wir in der IT-Rechtsanwaltschaft, generell in der Anwaltschaft als Herausforderung schon immer, wenn ich IT einsetze, wenn ich die Daten übermittle an zum Beispiel einen Softwareanbieter, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das darf. So wie beim Autofahren, wenn ich ein Auto zulässig fahren will, dann muss ich dafür sorgen, dass ich eine Fahrerlaubnis habe und so ähnlich muss man sich das bei der Nutzung von IT in kritischen Umfeldern eben auch vorstellen. Das bedarf dann eben einer Prüfung nach der Datenschutzgrundverordnung, also dem Datenschutzrecht, was wir hier in Europa und in der EU bzw. eben in Deutschland haben. Und ich muss fragen, ob ich die Informationen überhaupt rausgeben darf wegen des Berufsrechts. Das ist unter anderem die gerade genannte Norm aus dem Strafgesetzbuch, das Geheimnisverrat, der da unter Strafe steht. Und dann gibt es noch ein paar andere Anforderungen, zum Beispiel, dass die Verarbeitung der Daten auch sicher ist, technisch sicher. Das sind diese technischen und organisatorischen Maßnahmen. Da gibt es IT-sicherheitsrechtliche Vorschriften. Und wenn ich etwas klären möchte, wenn ich also prüfen möchte, ob ich so ein Tool verwenden darf und wenn ich mit einem solchen Anbieter ja auch eine Vereinbarung darüber treffen möchte und muss, dann wird das relativ schnell komplex, weil an viele Informationen, die ich zur Prüfung brauche, komme ich gar nicht so ohne weiteres ran. Oder der Anbieter ist womöglich nicht willens oder und in der Lage, eine entsprechende Vereinbarung mit mir zu schließen. Das ist ein Problem, was momentan noch nicht gelöst ist.
Sehen Sie das auch so, Frau Schomerus, dass es da keine berufsrechtlichen Anpassungen braucht?
Ach so, dass es ein Problem ist, das noch nicht gelöst ist, das sehe ich ja so. Bei Anpassung kommt es ein bisschen darauf an, ob es jetzt darum geht, die Gesetze zu verändern oder ob es eher darum geht, Klarheit zu schaffen, was bestimmte Begriffe angeht. Also zum Beispiel im Ausland verarbeitet oder ähnliches. Ich denke, was es bräuchte, wäre vor allem Klarheit auch innerhalb der Branche, wie wir damit umgehen möchten und wie bestimmte Punkte und bestimmte Begriffe auszulegen sind. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man den Gesetzestext ändert. Das bezieht sich vor allem auch darauf, wie man zwischen den Unterschieden zwischen Berufsrecht und Datenschutzrecht umgeht. Und eine Frage, die noch in der Luft hängt, ist zum Beispiel beim Angemessenheitsbeschluss mit den USA, also jetzt vom letzten Sommer, ob der jetzt auf europäischer Ebene oder auf deutscher Ebene einkassiert wird oder nicht zum Beispiel. Das sind Dinge, die auch nicht so viel mit dem Gesetzestext zu tun haben, sondern vor allem mit der Rechtsentwicklung.
Können Sie uns die noch mal kurz erklären, weil vielleicht einige Zuhörerinnen nicht so auf dem neuesten Stand sind?
Das könnte ich. Die Frage ist, Herr Bartels, wollen Sie das übernehmen?
Ja.
Weil es Ihr Fachgebiet ist?
Genau, ich kann es versuchen, kurz mal zu umreißen. Die grundsätzliche Frage, die sich immer stellt, wenn ich Daten mit Personenbezug in die USA übermittle, darf ich das, weil die USA ein unsicherer Drittstaat sind im datenschutzrechtlichen Sinne. Das klingt jetzt wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas verquastet. Dahinter steht, und damit meint man, dass die USA gesetzlich ein anderes Niveau haben und datenschutzrechtlich eben nicht so reguliert sind wie wir und das quasi zulasten der europäischen Bürgerinnen und Bürger gehen könnte. Und da brauchte man eine Lösung für. Und diese Lösung hat bislang nie lange gehalten, weil man dafür ein Framework jeweils geschaffen hat. Da gibt es jetzt schon eine kleine Historie von Vereinbarungen zwischen den Staaten beziehungsweise zwischen der EU, der EU-Kommission und den USA. Und diese Rechtsrahmen immer wieder erfolgreich angegriffen worden sind. Und deswegen wissen wir in der Tat nicht, wie belastbar das dauerhaft ist. Aber für den Moment kann man sich darauf stützen. Wenn man die weiteren Voraussetzungen erfüllt, ist man sicher. Und sollte dieser rechtliche Rahmen irgendwann mal nicht mehr gelten, wirkt das auch nur für die Zukunft. Man müsste also auch keine Sorge haben, dass man plötzlich etwas für die Vergangenheit falsch gemacht hätte und dann noch für belangt werden kann. Müsste sich allerdings dann für die Zukunft wieder umstellen und einstellen auf die jeweils geltende rechtliche Situation.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Also das eine ist die anwaltliche Praxis, womit man jetzt arbeiten kann, auch in Bezug auf die Frage, ob es jetzt eine Veränderung braucht oder nicht. Und das andere ist aus KI-anwaltlicher Sicht, also aus KI-Kanzlei-Sicht bei uns zum Beispiel, wenn wir Modelle selber weiterentwickeln und uns damit beschäftigen, was wir für die nächsten 5 Jahre planen, dann geht es eher um solche Fragen wie eben eine bestimmte Rechtssicherheit. Und wenn man da weiß, die anderen Angemessenheitsbeschlüsse wurden vom EuGH einkassiert, dann ist das etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen, in der Art, wie wir unsere KI-Projekte planen. Das ist aber nicht zwangsläufig für jeden Anwalt, jede Anwältin im Alltag, in der Praxis heute relevant.
Jetzt können Sie ja schon ein bisschen auch aus der Praxis sprechen. Sie wenden KI wahrscheinlich, Ihre Kanzlei wendet KI schon in größeren Umfang an als vielleicht kleinere Kanzleien. Wie verändert es denn den Anwaltsberuf? Sie hatten vorhin gesagt, Herr Bartels, dass es vielleicht irgendwann, so habe ich Sie zumindest verstanden, vielleicht auch niemanden mehr am Empfang benötigt, der Anwaltsmandantengespräche entgegennimmt. Vielleicht gibt es irgendwann keine Rechtsanwaltsfachangestellten mehr. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ganz zugespitzt gesagt.
Das ist eine wirklich interessante Frage. Und das ist auch eine interessante Frage vor dem Hintergrund dessen, was wir uns manchmal vorstellen, was für KI sehr leicht ist. Ich denke, dass wir manchmal zu sehr wie Menschen denken, wenn es um KI geht und dann sagen, das, was für uns schwierig ist oder was für uns leicht ist, das ist bestimmt für KI auch schwierig oder leicht. Etwas, was ich viele Jahre studieren musste, das wird wahrscheinlich auch die KI erst in vielen Jahren können. Das muss gar nicht zwangsläufig so sein. Es gibt bestimmte Dinge, die kann die KI, und ich sage jetzt auch selbst mal die KI, obwohl ich den Ausdruck eigentlich überhaupt nicht mag, aber die können verschiedene KIen heute schon sehr viel besser, die uns sehr viel mehr kosten würden. Also zum Beispiel, wenn es um sowas wie Empathie geht, das ist etwas, das stellt man sich vielleicht leicht vor als Mensch und denkt sich, das kann bestimmt, so eine generative KI kann auch bestimmt total empathisch kommunizieren, aber vielleicht nicht in bestimmten anderen Kontexten, also sagen wir im medizinischen Kontext, irgendwie empathisch eine Diagnose erstellen, bestimmt nicht so gut wie Ärzte und Ärztinnen, die das seit Jahren machen. Und dann stellt sich heraus, tatsächlich in Tests, die Ergebnisse von ChatGPT sind sehr viel besser auf dem Gebiet und kommen sehr viel besser an. So ähnlich stelle ich mir das hier auch vor. Also wir versuchen ganzheitlich zu denken. Wir gehen in sehr unterschiedliche Richtungen. Das geht vom Schreiben von Memos über die Recherche, über die Due Diligence, über das Arbeiten mit Klauseln, über das Erstellen von Verträgen, über das Analysieren von Verträgen, über die Vorbereitung von Verhandlungen, über Gerichtsverfahren. Auf ganz verschiedenen Ebenen in der Kanzlei versuchen wir uns damit zu beschäftigen, wie KI unsere Prozesse automatisieren kann. Aber es lässt sich nicht so leicht sagen, welche Berufsgruppe innerhalb dessen prozentual am meisten getroffen wird. Also ist das erst der Empfang oder eher die Junior Associates zum Beispiel? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, die ich auch noch nicht so richtig beantworten kann.
Aber es wird auch Anwältinnen und Anwälte treffen, meinen Sie, die man wegrationalisieren kann?
Also wir werden uns sehr praktisch jetzt fragen müssen, wie schaffen wir es, Associates schneller auf ein bestimmtes Niveau zu bekommen, was Spezialisierung oder Erfahrungswissen oder andere Arten von Wissen angeht, die bisher erst später notwendig waren. Also das denke ich schon. Wenn wir uns jetzt einige der sehr starken Modelle anschauen und wenn man mit denen richtig gut arbeitet, dann gibt es auf jeden Fall Arbeiten, die bisher Associates gemacht haben, die man mit KI heute machen kann. Und gleichzeitig sind das teilweise Arbeiten, die vielleicht auch aufwendig sind, die auch viel Zeit benötigen, die man aber braucht, um danach erfahren zu sein. Und diese Erfahrung, die man hinterher hat, die ist sehr wertvoll und die ist auch weiterhin wertvoll. Die ist auch in einer KI-Zeit sehr wertvoll. Die Frage ist, wie bekommen wir diese Erfahrungen schneller in die Associates rein, als sie die bisher hatten? Also vielleicht schon nach einem Jahr und nicht erst nach vier.
Herr Bartels.
Das kann ich nur komplett unterstreichen. Es gibt diesen Taschenrechner-Effekt. In dem Moment, wo man nicht mehr selber rechnen muss, verlernt man es vielleicht nicht gleich, aber man wird jedenfalls nicht schneller im Kopf rechnen. Und so wie wir alle viel gegoogelt haben in den letzten Jahren, werden wir in der juristischen Arbeitswelt natürlich sehr viel mehr KI-Tools einsetzen. Und das nimmt uns natürlich, deswegen machen wir es ja, nimmt uns Arbeit ab. Es wird zur Geschwindigkeit beitragen, es wird an irgendeiner Ecke auch zu einer Qualitätsverbesserung kommen natürlich. Aber es führt dazu, dass bestimmte Tätigkeiten dann eben derjenige oder diejenige nicht mehr selber macht. Und ich würde die Aussage wagen, dass in vielen deutschen Kanzleien auch jetzt schon, ohne vielleicht, dass es die Partner immer wissen oder mitbekommen, ganz viele Associates in einem deutlich größeren Umfang KI-Tools nutzen, als es vielleicht absprachegemäß der Fall sein sollte. Und dann kann man jetzt schon erkennen, zu was das führt. Im Bereich der Anwältinnen und Anwälte wird man sich den Bereich der Recherche, der Schlussfolgerung der juristischen Subsumptionsarbeit eben genauer nochmal anschauen müssen. Im Bereich der Renos und Refas, also der Arbeiten, die sozusagen dafür da sind, dass die Anwältinnen und Anwälte auch sehr effektiv arbeiten können. Da gibt es normale Sekretariatsarbeiten und Arbeiten, die da fachlich und vom Anspruch her deutlich darüber hinausgehen. Und wir werden sehen, dass von diesen Tätigkeiten auch viele ersetzt werden können. Da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen. Eine RVG-Rechnung kann jetzt schon ein System ohne KI vornehmen und eine Rechtschreibkontrolle kann jedes IT-System besser als ein Mensch es tun.
Aber was ich mich auch die ganze Zeit frage, bedarf es eines Wandels der juristischen Ausbildung?
Das ist eher eine Anwendungsfrage wahrscheinlich in der Ausbildung. Was muss sich ändern?
Also alles an der Ausbildung muss sich ändern.
Richtig.
Die juristische Ausbildung in Deutschland war vielleicht vor 100 Jahren genauso sinnvoll, wie sie vor 100 Jahren war, aber in den letzten 100 Jahren hat sich auch nicht so wahnsinnig viel getan und die Welt hat sich sehr geändert. Ich denke an der juristischen Ausbildung, man müsste an die Inhalte, man müsste an die Länge, man müsste einiges an Inhalten streichen und gleichzeitig fehlt nicht nur technisches Wissen, sondern überhaupt interdisziplinäres Wissen. Dazu gehört auch wirtschaftliches Wissen, dazu gehört ein Verständnis, was ist eigentlich das Businessmodell von einer Kanzlei oder von einem Anwalt, einer Anwältin, welchen Wert schafft man eigentlich bei Mandanten, welche Rolle spielt eigentlich das Recht in der Gesellschaft. Diese ganzen Punkte sind viel zu wenig vertreten und gleichzeitig gibt es so viele Inhalte, dass man auch von den Studierenden und auch im Referendariat eigentlich nicht erwarten kann, sich diese zusätzlichen Inhalte auch noch anzulesen. Also ich denke, man müsste deutlich entschlacken, deutlich verkürzen.
Wir haben noch was hinzuzufügen, das war jetzt schon so umfassend.
Ich möchte es insofern nochmal unterstreichen, gerade dieser Punkt mit dem interdisziplinären Arbeiten, der muss da rein. Es gibt inzwischen viele Anforderungen, die man als Juristin und als Jurist nicht mehr alleine lösen kann. Das funktioniert nicht, das sieht man im Datenschutz, das sieht man in den Bereichen der IT-Sicherheit und da haben wir bislang momentan keine Ausbildung. Wir haben auch bei den Studierenden offenbar wenig Zeit, noch nebenher sich anderen Themen irgendwie zu widmen. Insofern muss ich da deutlich etwas ändern.
Was mich mal interessieren würde, das kann man vielleicht noch ändern, während man jetzt gerade studiert oder im Ref ist, was Sie jetzt gerade hier empfohlen haben, wobei das natürlich auch vorgegeben werden muss ein Stück weit. Was mache ich denn, wenn ich schon Anwalt oder Anwältin bin und nicht in einer Großkanzlei arbeite oder schon ganz Technik- und Legal-Tech-affin bin? Habe ich überhaupt noch eine Chance, da hinterherzukommen, gerade auch finanziell? Also bei Ihnen in der Großkanzlei arbeiten, glaube ich, fast 20 Menschen in Ihrem Bereich. Ich habe
über 20,
von einer anderen Großkanzlei gehört. Über 30 Menschen in der Legal-Tech-Abteilung. Was soll ich denn als Einzelanwalt, der viel Verkehrsrecht, Mietrecht, Strafverteidigung macht, da machen? Habe ich ja gar keine Chance, auch das finanziell alles auszuprobieren. Was würden Sie solchen Menschen, solchen Anwältinnen und Anwälten sagen?
Ich bin da, glaube ich, nicht so pessimistisch oder sehe das gar nicht so kritisch, denn die kleineren Kanzleien, ob es jetzt Einzelanwälte und Einzelanwälte sind oder eben die kleinen mittelständischen Kanzleien, werden schlicht und ergreifend Nutzer. Sie werden Anwender von Tools sein, die man sich ganz normal einkaufen kann, wie das jetzt mit Office-Produkten auch der Fall ist. Da muss ja keine Kanzlei daherkommen und das Rad neu erfinden. Man muss sich in der Tat damit beschäftigen, frühzeitig damit beschäftigen. Der Zug ist nicht nur nicht abgefahren, sondern da kann man jederzeit aufspringen und es wird auch immer leichter. Deswegen, ich bin vor Jahren schon immer gefragt worden, muss ich programmieren können, programmieren lernen, wenn ich IT-Rechtler werden will? Nein, natürlich nicht. Muss ich prompten lernen, wenn ich mich mit KI befassen möchte? Nein, natürlich auch nicht. Prompten wird wahrscheinlich in ein paar Jahren keiner mehr kennen begrifflich, weil die KI so weit sich entwickelt, dass wir es einfach nicht mehr brauchen.
Wir erklären den Begriff vielleicht trotzdem kurz. Prompten?
Prompten ist einfach ein Befehl formulieren.
Ein Befehl bei ChatGPT zum Beispiel eingeben. Okay, ja.
Und da probiert man sich ja momentan stark drin aus, wie man die Befehle sozusagen möglichst gut formuliert, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzeugen. Und das wird zusehends einfacher und deswegen auch an Bedeutung verlieren.
Vielleicht noch ganz kurz, unser Motto war ja eigentlich mit ChatGPT zum Top-Anwalt. Ich habe jetzt fast das Gefühl, durch ChatGPT und andere Programme eher zum gar kein Anwalt mehr. Brauchen wir bald nur noch Legal-Tech-Experten in den Kanzleien und eigentlich das juristische Studium können wir abschaffen. Das brauchen wir nur noch für ganz wenige Leute, die Programme entwickeln.
Ich würde es tatsächlich eher umgekehrt sehen. Ich glaube eher, man müsste sich jetzt innerhalb von der Juristerei deutlich mehr auf Expertise, auf Spezialwissen, auf Exzellenz stürzen, als man es, glaube ich, bisher musste. Also bisher war es ja im Wesentlichen so, wenn man durchs Studium gekommen ist und durch die Examine gekommen ist, irgendwie ganz ordentlich durchgekommen ist und das gelernt hat, was man lernen sollte, dann konnte man danach auch im Beruf irgendwie lernen, was man lernen sollte. Und dann gab es auch immer irgendwo Mandanten und dann hatte man auch immer irgendwie Mandate. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr plakativ formuliert, gar nicht abschätzig gemeint. Aber ich glaube schon, dass wir in einer Welt, in der KI eine größere Rolle spielt und in der verschiedene KI-Modelle auch immer mehr können, uns eher darauf konzentrieren sollten, dass diejenigen, die Jura machen, auch richtig gut sind in dem, was sie in Jura machen. Ich würde deswegen auch nicht sagen, dass wir jetzt zum Beispiel im Studium die Inhalte leichter machen sollten. Also entschlacken, damit meine ich vor allem den Umfang, aber nicht die Qualität. Denn natürlich gehört technisches Wissen auch dazu. Aber es gibt auch in KI allgemein dieses Verständnis von dem steigenden Meeresspiegel und den Inseln darüber. Und die Idee ist, je mehr KI-Modelle können, desto mehr steigt der Spiegel und desto wichtiger ist es, dass man über diesem Spiegel drüber bleibt. Das heißt, dass man quasi auf dem Berg immer weiter nach oben klettert. Und wenn man das jetzt auf so große Sprachmodelle bezieht, dann ist es so, die großen Sprachmodelle haben sehr viel allgemeines Geblubber mit drin, aber sehr wenig Spezialwissen. Und das, was einen besonders wertvoll macht, ist deswegen, wenn man das mitbringt, was in diesem Modell nicht drin ist. Dazu gehört natürlich auch technisches Wissen, Empathie, Erfahrung und so weiter, aber dazu gehört auch fachliche Exzellenz. Denn diese Modelle sind zumindest derzeit alle immer noch keine Wissensmodelle.
Aber der Zeitpunkt wird irgendwann kommen, ne? Dann ist der Gipfel erreicht. Das ist nur die Frage, wann er kommt.
Und wie viel Platz ist da oben?
Das ist die nächste, ja. Also wir haben ja eigentlich immer eher einen Fachkräftemangel derzeit. Also da wird schon noch genug Platz da oben sein.
Ja, ich würd gerne so eine Perspektive noch an die Seite kleben. Ja, wenn es darum geht, was empfehlen wir Studierenden jetzt zu tun? Worauf sollten sie sich konzentrieren? Ist auch meine Empfehlung ganz klar, wie bei Frau Schomeres gerade gesagt hat, werdet der Beste oder werdet die beste Juristin und Jurist, der, die ihr werden könnt. Darauf sollte der Fokus liegen. Wir brauchen gute juristische Expertise. Gleichzeitig, finde ich, muss man sich auch ein bisschen ehrlich machen, ist das eine zwingende Voraussetzung für den Berufseinstieg oder für einen guten Verdienst in den nächsten Jahren? Nein, ganz offensichtlich nicht deshalb, weil die Zahl der Anwälte, wir haben vorhin eingangs darüber gesprochen, seit Jahren kontinuierlich sinkt und deswegen kann es nicht anders sein, dass der Kampf um die guten Anwälte und Anwältinnen zwar nicht nur, also wird nicht nur gleich bleiben, wird steigen, aber der Druck wird auf dem Arbeitgeber erhöht liegen und nicht auf denen, die einen Job suchen. Und es hat übrigens auch noch natürlich ein Spiegelbild, nämlich die Einstellungsvoraussetzung, wo ich glaube, dass auch die großen Kanzleien sich mal ehrlich machen müssen und von ihrem Notenanspruch weg müssen. Es gibt viele Kanzleien, bei CMS weiß ich es nicht, die nach außen hin eben noch also wirklich großartige Noten, Examensnoten von ihren Aspiranten erwarten, nach außen hin und nach innen das ganz anders gelebt wird. Und ich glaube, dass diese Fokussierung doppelt falsch ist. Sie passt nicht zum Arbeitsmarkt und man kann mit den Noten halt auch genau das, was Frau Schomeres gerade zu Recht gefordert hat, auch nicht kontrollieren und prüfen. Nur weil jemand gute Examina schreibt, heißt noch lange nicht, dass er oder sie ein guter Jurist ist oder wird.
Das war bis hierhin schon sehr, sehr interessant. Ein Aspekt, der ja noch gar nicht vorgekommen ist, den ich aber noch erwähnen möchte, weil ich ihn mehrfach hier jetzt schon beim Anwaltstag gehört habe, ist, dass die sogenannte Halluzinationsrate bei den Modellen schon noch relativ hoch ist, zumindest bei manchen. Das heißt, die KIs erfinden was, sind quasi kreativ, tun so, als sei das gegeben, suchen zum Beispiel Rechtsprechung raus, die es gar nicht gibt. Da gab es einen Fall in den USA im vergangenen Jahr, der in den Medien sehr breit getreten wurde. Und dass das, wird zumindest hier häufig gesagt, auch noch ein Grund ist, warum aktuell Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte die KI nutzen, trotzdem noch sehr aufmerksam lesen müssen und umso besser sein müssen eigentlich in dem, was sie gerade machen. Sie können zwar die Sachen nutzen, die Tools, um effizienter zu arbeiten, aber sie brauchen das Wissen nach wie vor. Ich habe übrigens auch ChatGPT, wir haben mehrfach darüber gesprochen, selbst mal gefragt, ob es Anwälte wohl eigentlich ersetzen wird. Und das Tool hat mir gesagt, vielleicht auch ein bisschen zur Beruhigung, dass es zwar die Arbeit durch Automatisierung vereinfachen kann, aber die rechtliche Beratung menschlicher Expertise wohl vorbehalten bleiben wird. Das ist ja vielleicht etwas beruhigend zum Abschluss noch.
Vielen lieben Dank, dass Sie heute unsere Gäste waren an diesem Stand im Deutschen Anwaltstag in Bielefeld. Dankeschön, Frau Schomeres. Dankeschön, Herr Bartels.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und wenn ihr da draußen noch Rückfragen, Feedback oder andere Themenvorschläge habt, schreibt uns doch gerne. Wir sind dann beim nächsten Mal auch wieder im Studio mit weniger Hintergrundgeräuschen. Ihr erreicht uns per E-Mail unter justizreporterinnen@swr.de. Bis dahin und viele Grüße aus Bielefeld.